Magde Podcast. Watte Vöje von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.
Magde Podcast, nächste Runde. Staffel 1, Folge 129. Manchmal kann man gar nicht glauben, über 4 Jahre, 129 Folgen, 14-tägig geht es hier um Geschichten rund um die Stadt Magdeburg. Geschichte ist dabei, Gesellschaft ist dabei, Sport ist dabei, wir haben uns auch schon um Wissenschaft gekümmert und ach, was wir nicht alles hier schon besprochen haben, ganz kleine, banale, vermeintlich banale Geschichten von der Straße und heute haben wir so eine Art Papst da, also nichts Geringeres als Papst, so kulturpapstmäßig, schon allein, weil er seit 25 Jahren quasi der Chef einer der absoluten Kulturzentren, Metropolen, Veranstaltungsorte in Magdeburg ist, da wo jeder, glaube ich, der in Magdeburg eine Weile wohnt, lebt oder arbeitet, schon mal was zu tun gehabt hat, weil in dieser Institution finden von Hochzeit über Geburtstagsfeiern, Firmen-Events, Konzerte, Public Viewings, traurige Veranstaltungen, weil wir doch nicht Kulturhauptstadt geworden sind. Ach, was da nicht alles stattfindet. Es geht natürlich um die Festung Mark. Irgendwann, Mark, man muss immer aufpassen, dass nicht so ein Tee sich da reinschleift. Die Festung Mark und der Meister, der hier vor mir sitzt und der sich auch ein bisschen verändert hat über die Jahre. Wir haben uns auch des Öfteren mal in der Festung Mark gesehen. Christian Schieber, hallo Christian.
Stefan, schön hier in deinem Türmchen zu sein.
Ist ja nicht meins. Also ich bin hier der Dienstleister auch für die MDCC, möchte an dieser Stelle auch sagen. Aber das Türmchen ist wirklich schön und man kann ja fast rüberspucken zur Festung Mark. Schön, dass du da bist, gutes Versprechen. Es geht natürlich so ein bisschen, vorneweg schon mal gesagt, bisschen Geschichte Festung Mark, ein bisschen Möglichkeiten, bisschen Vergangenheit, Geheimnisse. Du hast irgendwas von dem Erleuchtungsmoment erzählt, da ist schon wieder Angst, was für ein ESO-Scheiß hier gleich kommt. geht auch ein bisschen auch um deine Person, ich würde gerne auch damit einsteigen. Bist du eigentlich wirklich ein Ur-Magdeburger? Da haben wir noch nie drüber geredet.
Ja, in Magdeburg geboren, 25. Januar mit Benno zusammen an einem Tag geboren, in Biederitz aber groß geworden. Und Biederitz ist ja fast eingemeindet.
Also aber du bist nicht 44. Du bist doch älter als Benno, oder?
Ja, ja, ein bisschen älter, 72 geboren. Aber derselbe Tag, wir sind Wassermänner.
Ja, stark. Du bist ja auch, du bist mein Jahrgang, da sind wir quasi gleich alt. Und wie ist deine Geschichte dann in Magdeburg gewesen? Wo bist du aufgewachsen? Deine kleine Schulerziehungslaufbahn? Kannst auch bei Kindergarten kleine Gruppe anfangen, wenn du möchtest.
Ja, in Biederitz, tolles Dorf. Wir haben da unheimlich schöne Jugend-Kindheit gehabt. Ich bin da zur Schule gegangen. POS Martin Schwantes. Bis zur 10. und dann ging das ja zur EOS weiter. Dann sind wir immer nach Burg gefahren, war auch eine tolle Zeit. 2 Jahre dort Abi gemacht, voll in die Wände rein. Wir haben dann die FDJ da abgeschafft als Interessenvertretung. Und dann ging das los mit den Demonstrationen und die Wende. Alles, was man mit dieser Zeit verbindet, habe ich sehr aktiv schon erlebt. Als ich dort Abi gemacht habe, kam eines Tages die Geschichtslehrerin in unseren Raum und sagte, ey, wir müssen alles nochmal neu machen. Alles, was ich euch in Geschichte erzählt habe, müssen wir jetzt nochmal korrigieren. Ich habe hier gerade 4 neue Bücher und dann haben wir das gemeinsam neue Geschichte neu erlebt. Also das war spannend. Naja, und dann ging das los. Dann war ja diese wilde Wendezeit und ich habe den Bunker dort in Heiritzberge, kennt man ja auch noch.
Alter, ja, Mann.
Die Bunker-Diskothek, das haben wir dann gemacht in den wilden 90ern, bis dann irgendwann wir einen Anruf kriegten vom Gewerbeamt oder so. Ja, wir müssten jetzt ein Gewerbe beantragen. Da haben wir uns angeguckt, was ist denn ein Gewerbe?
Also, das sei froh, dass nicht gleich die Steuer kam.
Ja, das war alles. Dann haben wir alles hinbekommen und haben dort kulturell eigentlich so ein bisschen laufen gelernt, schöne Erfahrungen gemacht. Ja, dann nach Leipzig, das war auch spannend, in Leipzig Betriebswirtschaft studiert. Vorher hier ganz kurz noch in Magdeburg Elektrotechnik, dann musste ich aber zum Zivildienst, dann haben die mich noch aus dem Studium noch mal rausgezogen, Zivildienst gemacht, auch eine ganz spannende Zeit, die ich überhaupt nicht missen möchte.
Wo?
In der Sozialstation in Heiroldsberge und ich bin erst Essen auf Rädern, ja, bin dann zu den alten Menschen, hab denen das Essen gebracht.
Mhm.
Und plötzlich war ich, was ich überhaupt nicht wollte, mitten in der Pflege, weil dann irgendwie Notstand war und Christian, du musst, und dann war ich bei den alten Menschen und hab den plötzlich, also ich sollte eigentlich da nur hin, den die Tabletten bringen, das Essen, und nach 3 Stunden bin ich wiedergekommen, tief bewegt, weil mir Menschen, die eigentlich schon als dement abgestempelt wurden, mir ihr Leben erzählt haben.
Der rote so helle Momente, die dann immer so passieren.
Die dann so eine helle Momente, das war natürlich dann auch oft traurig, weil dann plötzlich hieß, ja, da brauchst du jetzt nicht mehr hinfahren, Hospiz oder so. Aber das war eine ganz prägende Zeit, die ich überhaupt nicht missen möchte und die heute in der heutigen Zeit mir auch noch viel gibt und ich oft zurückdenke.
Ja. Auf jeden Fall für die Charakterbildung und die erwachsene Menschwerdung schon sehr wichtig ist, ja. Und dann irgendwann bist du in einer, also 25 Jahre ist halt auch schon wieder ganz schön. Ja, das ja. ist schon, das ist schon wieder richtig lange. Das ist auch exakt in diesem Jahr das Jubiläum oder was?
Genau, wir haben also 2001 bin ich in diese Festung Kasernenanlage eingestiegen. Da war alles verwahrlost. Ich habe zu der Zeit in Leipzig studiert, hatte so ein bisschen den Moritz-Bastei-Virus inhaliert.
Okay.
Da viel gemacht, mich da auch eingebracht und dann ging das hier mit der Festung Mark, damals noch Kaserne Mark los, das war schon eine ganz spannende Zeit und ich gucke jetzt oft zurück, wir wollen auch zum 4. Oktober, haben wir unser Jubiläum, gibt es eine Publikation, macht der Konrad Engelhardt, wird ein richtig dickes Büchlein mit schönen Bildern aus der gesamten Geschichte dieses Bauwerkes und so gucke ich natürlich immer wieder zurück, dieses Auf und Ab, das war schon eine aufregende Geschichte.
Konrad Engelhardt, Anmerkung der Redaktion, ist der Chefredakteur des Stadtmagazins Dates, der auch als quasi Publisher unterwegs ist, hier und da Bücher macht, einen kleinen regionalen Verlag hat, wo vornehmlich auch so historische bzw. Sachbücher meist mit Fotografien auch so herauskommen. Ich hab ja versucht, so ein bisschen zu klicken und zu recherchieren, ob es irgendeine Initialzündung gab oder sowas für dich oder wie das angefangen hat. Aber das Einzige, was wirklich, wirklich zu finden ist, egal wie man klickt und so, ist immer, ja, Christian Tschibua hatte immer den Traum, eine Kulturbastion oder eine Kulturfestung zu bauen irgendwie. Und das war wirklich dann, das ist der Link. Es gibt die Moritz-Bastei, du hast gedacht, das möchte ich hier in Magdeburg haben, die alte Festung, ich glaube, was, 1600 Eppelstückchen, bis 1600 Eppelstückchen errichtet, vorher war da irgend noch was anderes, hat für den Krieg nicht gereicht, musste dann erneuert werden und dann ist es ja eine unfassbare Geschichte, da könnten wir ja 6 oder 7 Magde-Podcasts machen, was es da schon alles gab, ich glaube, von Firmen, Färbereien irgendwie zu DDR-Zeiten gab es auch Pläne, glaube ich, auch für eine Kulturvariante, ja. Die nicht veröffentlicht wurde, die nicht durchgesetzt worden, wahrscheinlich, weil die Kohle gefehlt hat. Also was da nicht schon alles war, Gastarbeiter, italienische Zwangsarbeiter, die untergebracht wurden, das war während der Nazizeit und so weiter und viele, viele, also jetzt mittlerweile Jahrhunderte vorher halt eine klassische Kaserne beziehungsweise Festungsanlage, wo da irgendwie gearbeitet werden. Das sind so die Kurz, das brauchen wir nicht weiter ins Detail machen. So, jetzt aber zu dir. Du hast dich da vorgestellt, dass du sagst, hier mache ich jetzt einen auf Kultur, sieht aus wie Scheiße, kostet 6 Milliarden, kriege ich trotzdem hin. So?
Naja, so, das ist ja das Schöne, dass man so naiv da erstmal rangeht und gar nicht eine Kostenrechnung aufmacht. Es waren halt diese zwei Momente. Das eine, diese Leipziger Erfahrung mit der Moritz-Bastei und dann die schönen Sachen, die wir dort in Heirutsberge, in dieser Bunkeranlage schon erlebt hatten. Da haben wir große Konzerte gespielt. Wenn du dich erinnerst, da gab es ja, ich glaube, wann war das? 1999 die Buga und wir haben die Bubu Gaga gemacht.
Dann war ich da?
Buga Bieber zu uns zum Keimzeitkonzert zur Eröffnung. Das heißt, ich habe da also schon sehr viel Kultur, also Erfahrung gesammelt. Und ich bin jetzt, könnte man sagen, ich habe mich spezialisiert irgendwie auf so militärische Bauten, gar nicht. Das war einfach dieses sofort schockverliebt sein in dieses Gemäuer. Und dann ging der Film ab, was man hier alles Schönes veranstalten kann. Und das war so ganz lustig, kann ich ihm einmal erzählen. Also der 4. Oktober 2001, das war der Tag, den wir jetzt auch immer als unseren Geburtstag begehen, weil da haben wir in diese Ruine die Kulturschaffenden oder die Politiker vor allen Dingen auch eingeladen und haben dann an diesem Tag schon mal alles wahr werden lassen im Rahmen dieses Kulturforums. Das heißt, wir haben die da reingeführt in diese Ruine und haben gesagt, stellt euch doch mal vor, in diesem Gewölbe ein Konzert. Ja, und dann fingen die an, sich das vorzustellen, schwierig. Dann fiel so ein Vorhang und dann stand die wieder zur Kantorei in dieser Ruine und schmetterte eine Bach-Kantate. Da waren die schon mal begeistert. Dann sind wir weitergelaufen und an einer anderen Stelle haben wir dann überlegt oder denen gesagt, Mensch, guck doch mal hier Theater. Hat dann übrigens später das Puppentheater auch gemacht, ein paar Jahre später. Na, dann gab es eine kleine Shakespeare-Szene, also wir haben wieder ein bisschen nachgeholfen und dann im Nachhinein haben wir uns nur gefragt, was hat den Ausschlag dafür gegeben, dass denn die Fördergelder flossen? Und das verrate ich jetzt, wir sind ja hier unter uns, Stefan, also wenn ihr Projekte habt und ihr wollt die Politiker überzeugen, dann geht das wie folgt. Ihr stellt eine große Tafel hin mit Kerzen und sagt am Ende der Führung, stellt euch doch mal vor, in diesem Gemäuer so ein Bankett mit Wein, Baguettes und so. Und während die sich das vorstellten, tafelte das Studentenwerk auf und von dem Moment an waren die plötzlich alle konstruktiv. Und erst danach haben wir denn über die Kosten gesprochen, die dann übrigens auch scheibchenweise erst so in die Realität kamen und Schritt für Schritt wurde dann aus der alten Kaserne die Festung für die Kultur.
Also mit Absicht scheibchenweise von euch als Salamitaktik gefahren oder wusstet ihr selber nicht, was alles auf euch zukommt, wie das hier bei diversen Bauwerken, die ich jetzt alle weglasse in Magdeburg, auch schon vorgekommen sein soll?
Es ist völlig verrückt, also es war halt so, dass uns klar war, wir müssen eine Parallelität hinkriegen. Das heißt, es war ja nie genug Geld da, so ist das ja meistens. Und wir waren alle in der Situation, dass wir echt Kulturveranstaltungen schon durchführen wollten. Und dann haben wir uns wirklich entschlossen, wir machen das jetzt einfach, obwohl noch nichts da ist. So einfach noch nicht mal Strom. Wir haben da Fackeln reingestellt. Das Erste, was wir gemacht haben, war Nachtführung. Dazu brauchst du ja nicht viel, einfach nur ein paar Kerzen. Und parallel auf dieser Baustelle, also in dem Kulturbetrieb, der eigentlich noch gar keine Möglichkeiten hatte, das wäre heute gar nicht möglich, das überhaupt durchzusetzen von den Genehmigungen her, hat sich denn in Jahresscheiben das Ding, haben wir das sanieren lassen, also über Fördergelder und zusätzlich noch die ABM-Leute, die da unglaublich viel gemacht haben. Und das hat sich auch hingezogen über Jahre, von 2001 oder 2002 ging das dann mit dem Baugeschehen los. Bis, ich würde sagen, 2010, 2011, so lange hat das gedauert. Und erst dann hat man irgendwann, und das war auch nochmal schwierig, denn irgendwann eine echte Genehmigung, dass wir dann wirklich normal, relativ normal Veranstaltungen durchführen konnten.
Na, hängt ja auch ein bisschen was dran. Ich glaube, es gibt auch immer ein bisschen Ärger mit den Menschen, die in dem Hochhaus nebenan wohnen. Oder habt ihr das mittlerweile in den Griff gekriegt? Oder dein Gesicht sieht so schnell zusammengezuckt gerade, dürfen wir darüber überhaupt hier reden? Hört ja keiner zu. Wir sind ja unter uns, hast du selber gesagt gerade.
Also zwei schöne Momente dazu. Das erste war, bevor wir da überhaupt angefangen haben, also man muss erst mal wissen, dass es in den, das habe ich dann auch rausgekriegt, das wird jetzt alles in der Publikation auch nochmal veröffentlicht, war schon so in den Ende 90er Jahren, gab es schon mal so ein bisschen Underground-Kultur, wahrscheinlich eben auch mit diesen unerwünschten Nebenwirkungen, das heißt, die waren sensibilisiert. Und ein Moment war, wir hatten dann irgendeine Führung dort oder Meeting, gar nichts Großes mit lauter Musik, und zum Feierabend wollte ich mit einem kleinen Stein ein verrostetes Schloss, so ein Riegel vorschieben und schlug dagegen, und das war, dann plärrte jemand runter, es ist nach 22 Uhr, was ich für einen Krach hier mache. Und dann habe ich gesagt, oh, wir werden uns mal kennenlernen. Und dann gab es natürlich auch echt auch mal Beschwerden, vor allen Dingen, wenn mal ein Fenster offen stand oder teilweise noch gar keine Fenster drin waren, wenn es denn abends da drin auch mal ein bisschen lauter zuging. Und dann gibt es aber eine weitere schöne Begebenheit. Corona, Schockstarre. Wir haben ja dann bald angefangen, auch die Kulturpicknicks zu machen. Und relativ früh eigentlich, als Deutschland im Schockstarre war, dank auch unseres OBs Trümper, Lutz Trümper, der da auch sehr offen war für Dinge unter freiem Himmel, haben wir die Kulturpicknicks gemacht. Und dann kamen die Anwohner. Und das geht runter wie Öl, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich dann denke, dann sagten die, endlich hören wir euch wieder. Und seitdem, muss ich sagen, ist da eigentlich doch Frieden geschlossen. Wir kennen uns gegenseitig, wir nehmen aufeinander Rücksicht und versuchen auch die Anwohner mit Veranstaltungen zu erreichen.
Also, konnten sie sich nicht entscheiden, ne? Endlich hören wir euch wieder, das ist schon wirklich witzig. Ich glaube, in den 90ern waren ein paar illegale Techno-Partys und sowas.
Ja, da war dann einiges, da brannte das auch mal drin. Also das war, naja, nicht ganz so. Na,
so optimal, wie die wilden 90er waren,
die,
ja.
Die halt waren. Aber die waren der Anfang und haben vielleicht den Weg freigemacht.
Ja, und wie, also weil das Ambiente ist halt natürlich wirklich wahnsinnig irre. Okay, ich habe zwei Sachen, sind immer wieder aufgetaucht, was nicht erklärt wurde und wo auch darauf verwiesen wurde, dass es in deiner Publikation zum Jubiläum unter Umständen vorkommt. Irgendwas mit einem geheimnisvollen Becken. Davon wird ständig gesprochen, von irgendeinem Geheimnis. Ich habe irgendwann gesagt, könnt ihr jetzt mal die Katze aus dem Sack lassen, was für ein geheimnisvolles Becken. Ich klicke hier, ich klicke da. Stand nichts wirklich richtig, was noch rauszufinden war, zumindest nicht so auf die Schnelle. Und auch ein Gebäude, was auch irgendwie geheimnisvoll sein soll.
Also erstmal war ganz lustig, wir hatten ja dann die Giese-Leute, die haben dann da alles beräumt und dann war so ein Treppenhaus und das endete dann irgendwie und dann buddelten die da plötzlich im Objekt und ich sag, was macht ihr hier? Nein, wir suchen den Gang. Es hieß dann, es gab das Gerücht, dass irgendwie Gänge zwischen den Festungsanlagen existierten. Das war natürlich Quatsch, also zumindest haben wir keinen gefunden.
So ähnlich wie der Domfelsen angeblich bis runter in den Stadtpark geht und was weiß ich nicht alles.
Also Gerücht, und die haben ernsthaft da gesucht und waren, und dann auch interessant, dann ist ja dieser Park, also von der Kasernenanlage ist nur noch die Hälfte existent. Da gibt es diese, dort wo unser Stübchen ist, am Parkplatz ist diese Abbruchstelle und auf dem Parkplatz, unter dem Parkplatz sind ja noch die alten Gewölbereste. Und da haben wir dann auch mal Suchschachtung gemacht und ich habe dann immer gesagt, ja, irgendwo muss es doch sein, das Bernsteinzimmer, aber das war alles zuschüttet, hat also auch nicht funktioniert. Ja, und dann gibt es tatsächlich...
Sendungstitel ist schon safe, das Bernsteinzimmer in der Festung Mark.
Wir suchen noch.
Und Christian Schibo hat es gefunden, er rückt nur nicht mit der Kohle raus.
Nee, das ist geil. Wir suchen noch. Also.
Ey, schön, ich glaube, das will keiner, das willst du nicht, dass ich das Gerücht in Magdeburg verbreite.
Aber wie ist das mit dem Becken? Das ist spannend. Also dort auf der Wiese, die haben wir ja also zur Corona-Zeit dann eigentlich erstmals richtig bespielt. Da war damals, also wir haben das auf den alten Luftaufnahmen gesehen, ein großes Becken. Das sah aus von oben wie ein Schwimmbecken, aber es war wahrscheinlich ein Löschteich. Das wird jetzt nochmal recherchiert, was das genau war. Und an der Stadtmauer oben, wo jetzt das Hochhaus steht.
Aber warte, wie willst du das denn recherchieren? Das hast du da jetzt Historiker mit?
Ja, Konrad Engelhardt, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, der recherchiert richtig. Im Bündnis natürlich mit den Festungsfreunden, Dr. May und unseren Historikern. Archive werden jetzt nochmal gewälzt. Also, und dann hatten wir ein Erzählcafé, wo wir alte Menschen, die noch aus der Zeit Erinnerung haben, eingeladen haben mit Nadja Gröschner von der Feuerwache. Die hat ja diese Reihe entwickelt. Und da kam unglaublich Spannendes zutage. Schöne Fotos von der Zeit, als dort auch eine Korbmacherei drin war und so weiter. Und die haben uns dann alle erzählt, ja, na klar, das war doch ein Löschteich, aber wir wollen es jetzt halt noch ein bisschen konkretisieren und vielleicht noch ein paar schöne Fotos dazu auch finden. Und oben an der Stadtmauer war eine große Halle, da hieß erst, das war eine Reithalle, weil die sah echt so aus. Aber es war wohl eine Lagerhalle für Kabel, für Elektrokabel, wie auch immer. Und das Ding ist aber relativ schnell auch verschwunden. Wäre eine geile Location zusätzlich.
Das wäre wie groß? Wahrscheinlich so.
Also richtig 50 Meter lang, so eine, ach, so eine Kuppel.
Ja. Tausender?
Eine Tausender-Venue, ja.
Fehlt? Wer lässt sich? Würdest du dich doch freuen? Kannst du noch ein paar andere Konzerte buchen?
Aber wenn wir haben sowas Ähnliches im nächsten Jahr. Wir werden ein großes Zirkuszelt, wenn alles klappt, ein so ein großes Palastzelt auf diese Wiese stellen und haben dann dort Platz so für 500 Leute. Das wird spannend. Festival der Moderne. Und wir sind gerade dabei, uns da entsprechend darauf vorzubereiten.
Oh, habe ich nur Gerüchte gehört, immer mal so am Rande. Weißt du, muss man immer vorsichtig mit umgehen. Kannst du mir ja ausräumen. Festival der Moderne, viele Leute arbeiten mit, manche sind wieder weg. Und irgendwie gab es da auch ziemliche Reibereien innerhalb der Menschen, die da was machen. Stimmt das oder ist alles halbwegs boogie down?
Also, wir waren erstmal sehr erfreut, dass es eine große Bürgerbeteiligung gab. Da wurde dann eingeladen ins Gesellschaftshaus. Und
ein paar Bürger haben mir erzählt, ja, wir sind gleich wieder abgehauen, das war uns anstrengend.
Naja, immerhin haben die das erstmal aufgenommen und gesammelt. Und dann hieß es aber auch, irgendwann wird das jetzt finanziell untersetzt. Und da warten wir jetzt händeringend drauf, weil wir haben uns sozusagen in den letzten Poängen noch beworben. Ich habe lange überlegt, was hat die Festomark mit der Moderne zu tun. Wir reden ja jetzt über das Jubiläum, 100 Jahre Stadthalle und dort Albi-Müller-Turm. Die Theaterausstellung, die war ja 1927. Und jetzt kommt aber was total Spannendes. In dieser Zeit gab es ja auch eine ganz lebendige Zirkuskultur in Magdeburg und die Varietés, ich erinnere an den Kristallpalast. Oh. Und in unmittelbarer Nähe der Festung Mark, dort wo das Theater, als das mal abgebrannt war, hatten die diese Ausweichspielstätte, vielleicht erinnerst du dich, das große Zelt. Dort stand genau vor 100 Jahren von der Zirkusfamilie Blumenfeld der größte Zirkusbau Deutschlands, ein fester Bau mit 5000 Plätzen.
Ach Quatsch.
Direkt neben der Schule, wo jetzt gerade jetzt ist gerade Grundsteinlegung, weil es ja fast fertig. Nächstes Jahr geht's los.
IGS ist neu.
IGS, genau. Und da haben wir gesagt, das ist der Bezug. Und wir wollen also bei uns ein Festival der Zirkuskünste machen, das Zirkusmuseum, einen temporären Ort geben, dass zumindest ein Teil den jungen Menschen gezeigt werden kann. Und mit Zirkuspädagogen soll das Ganze dann in das 21. Jahrhundert transformiert werden. Also das für nächstes Jahr und deshalb der Bezug zum Festival der Moderne. Aber du hast recht, wir sind ein bisschen unsicher, wie jetzt die Stadt wirklich dazu steht. Dann wird auch jetzt, munkelt man, dass die Stadthalle, wird die fertig rechtzeitig? Spannend. Wir hoffen natürlich, dass da im nächsten Jahr dieses Thema auch feierlich begangen werden kann und wir uns entsprechend einbringen können.
Du bist ja auch befreundet mit einer relativ hohen Stelle in der Stadt. Du wirst da dieselben Informationen haben. Ich habe nur gehört, dass gewisse Personen, die was zu sagen haben, jetzt mit Gummistiefel und Helm selber immer in die Stadthalle gehen und anfeuern und sagen,
Leute, können wir mitmachen.
Weil ich habe gefragt, na, wie will man es denn machen, wenn es fertig werden muss? Weil ich habe einfach auch mal, kennst du mich, ich bin frech, wir liefen uns über den Weg und dann fragte ich nur, was machst du denn, wenn es nicht fertig wird? Und dann sagte die Person, kannst du nur hingehen und antreiben irgendwie.
Ah, okay.
Das also habe ich halt, weiß halt nicht, ob das funktioniert mit der Stadthalle. Aber du hast gerade die IGS, die ja dann halt unmittelbar Nachbarschaft von euch ist, nur von durch eine Straße getrennt. Habt ihr davor, das einzubauen? Also bist du da im Kontakt mit Eike, ja, also mit dem Direktor? Und ja, genau. Wie soll das passieren?
Also wir sind schon im Kontakt und wir freuen uns auch unheimlich aufeinander, glaube ich. Kann ich auch beidseitig, glaube ich, so sagen. Denn wir sind ja, wir machen ja auch die Abibälle bei uns und wir haben diese große
Sensation.
Ja. Da können wir natürlich was zusammen machen. Und wie gesagt, wir würden eben gerne auch gemeinsam vielleicht das ergründen, was da mal vorher war. Diese jüdische Familie Blumenfeld, diese Zirkusdynastie, da erinnern immer noch 30 Stolpersteine an diese Familie und an die Schrecknisse im Zweiten Weltkrieg. Wir wollen an diese Geschichte erinnern, das gemeinsam. Und ich glaube, das wird eine spannende Kooperation. Ich freue mich drauf und wir haben schon gute Ideen.
Das ist doch für jeden engagierten Geschichtslehrer und engagierte Geschichtslehrerin ideal, um die Klasse halt auch zu motivieren und da forschen zu lassen. Und ganz nebenbei kommen dann vielleicht da wirklich auch noch Mehrwerte bei raus und so. Stark, finde ich gut. Und mit Eik Rudert hast du natürlich einen wahnsinnig engagierten jungen Schuldirektor, mit dem ihr da, glaube ich, gut zusammenarbeiten könnt. Ja, ist ja geil.
Ja,
das so, ich habe und euer und es ist, wie heißt es, dieses das kleine ist Café ist das
Stübchen?
Das Stübchen, genau.
Das Stübchen.
Das Stübchen schreit ja danach, Pausenraum für ab 10-Klässler zu sein, also so mal aus der Schule zu verduften und dann halt da ein paar Stunden zuzubringen.
Ja, erstens das, aber dann haben wir ja das war auch spannend, noch ein wir haben ja vor dieses Jahr noch einen mexikanischen Imbiss draußen, so einen Schnellimbiss zu
öffnen. Ja, Sensation.
Weil du kennst vielleicht noch dieses Parkhäuschen, was auf dieser Wiese steht, das war früher mal so ein Kiosk, so ein Zeitungskiosk, da gab es den auch, was hat man damals getrunken, ja, Hasseröder schon, weiß nicht, also das typisch Studenten.
Nee, Joltquell, Machtebäuer Biere, trinkst du eins, schiffst du viere, hat meine Mutter immer gesagt.
Also da wollen wir ein bisschen dran anknüpfen, dann gibt es aber nicht die Bockwurst, vielleicht auch, aber eher mexikanischen Imbiss, Los Tacos, da gibt es schon richtig, also wir haben das jetzt beantragt, Baugenehmigung wird hoffentlich bald kommen und dann soll eigentlich dieses Jahr das schon eröffnen. Wir wollten es eigentlich zum 10. Juni jetzt schon machen. Das klappt leider nicht. Zum interkulturellen Sommerfest. Jedenfalls könnte ich mir vorstellen, ist das für die Schülerinnen und Schüler ja auch spannend, da denn im Sommer sich auf der Wiese zu tummeln.
Ja, Hausaufgaben da machen, Projektarbeit und so. Also man muss ja jetzt nicht mal noch bemüht, jetzt nur immer die Raudis mit einer Hausaufgaben-Happy-Hour rüberlocken oder sowas irgendwie, sondern also das sind ja ideale Möglichkeiten, also weil Lernen ist so vielfältig und je freier und offener es ist, desto leichter ist es ja auch und mittlerweile ist es ja auch wirklich möglich, jegliche freie Form da zu nehmen und wie gesagt, das Team, zumindest den Anführer Eik kenne ich und ein paar seiner Lehrerinnen und Lehrer, das ist doch perfekt, wenn man da so ein geschichtsträchtiges Gebäude gleich direkt nebenan hat.
Und Stefan, wir machen ein ganz Jahresprogramm. Die kriegen dann im Winter, haben wir die Eisbahn. Und dann kommen ja die Schulklassen und dann haben die ihre Zeugnisausgabe auf dem Eis. Und dann können die Schlittschuh laufen und eine Eisparty. Also die werden wir rundum mit spannenden Angeboten
ködern. Ich höre schon, gleich kommt Stracke Jan aus einer Wolke. Vergesst mir die Uni nicht. Wir sind direkt nebenan bei uns. Muss auch was sein. Wie ist es mit denen eigentlich? Das ist ja auch eigentlich direkte Nähe. Ist die Zusammenarbeit noch okay?
Es ist großartig. Also mit den Stracke Jan, der ist ja mein Chef eigentlich, weil wir haben ja die Stiftung, die Kulturstiftung Festo-Mark. Und im Kuratorium sitzen die Rektoren beider Hochschulen, Kulturdezernentin, Kulturausschussvorsitzender oder Vorsitzende jetzt. Und dann haben wir noch die studentischen Vertretungen im Kuratorium und wir sitzen einmal zusammen und überlegen gemeinsam, wie wir die Festo-Mark noch besser als Kooperationspartner für beide Hochschulen entwickeln. Also da ist eine ganz rege Zusammenarbeit und eine ganz herzliche Zusammenarbeit auch. Wir machen viele Veranstaltungen zusammen. Fast jede Woche ist irgendein Gesellschaftsabend im Rahmen von wissenschaftlichen Tagungen. Also wir sind eigentlich ein Stück Campus, muss man so sagen. Und da freue ich mich. Das war damals der Ausgangspunkt vor 25 Jahren zu sagen, Magdeburg braucht sowas wie die Moritz-Bastei. Wir müssen irgendwie gucken, dass die Hochschule ein Stück Identifikationsmöglichkeit kriegt, dass die Studenten auch irgendwo arbeiten können und Partys feiern können, aber eben auch das wissenschaftliche so, oder Gesellschaftsabend der Uni dann irgendwie einen schönen Rahmen kriegen. Und so haben die Investituren bei uns stattgefunden, als Pollmann verabschiedet wurde, der damalige Rektor, und Jens Stracke in sein Amt kam. Das war bei uns unter dem großen Schirm. Also da ist eine richtig schöne Zusammenarbeit mit der Hochschule. Sagt man dabei? Hochschule? Jetzt muss ich, weil ja Melanie Schwarz ja sagt,
oh ja, ich
Manuela
ich
Schwarz, wie sagt man richtig?
Ich bringe mich nicht aufs Glatteis, ich habe das ist schon so lange her wieder, das ist, warte, was hat sie gesagt? Ach, ich komme gerade nicht drauf.
Ja, auf jeden Fall Hochschule stimmt, aber
sie wird hoffentlich nicht böse sein mit uns.
Wir machen, jetzt haben wir einen Fettnapf, aber Hochschule stimmt, Fachhochschule nicht, das habe ich gelernt. Ja. Und da ist es ein bisschen schwieriger, weil da ist doch ein bisschen Entfernung dazwischen, die Elbe liegt dazwischen, aber auch hier gibt es eine gute Zusammenarbeit.
Hochschule für angewandte
Wissenschaft. Sowas.
Ich hoffe, das ist richtig.
Ja,
sie hat es gleich nochmal Englisch hinterher gedroppt, aber ich glaube, das war es
ungefähr. Ich habe das auch gelernt in dem Podcast, war
spannend. hat mir Spaß gemacht. Übrigens, das ist ein Hinweis für euch. Einfach mal, ihr könnt eigentlich jede Folge zurückklicken. Irgendwas ist immer spannend damit dabei, weil wir, wie gesagt, Menschen jeglicher Couleur hier haben. Wichtig wäre dafür übrigens auch ein gutes Internet, weil Das Schöne ist ja, dass der Magde-Podcast von der MDCC zur Verfügung gestellt wird und die, damit ihr die digitale Welt auch mit einer angemessenen Geschwindigkeit durchreisen könnt, haben die den Turbo jetzt gezündet. Es gibt 1700 Mbit pro Sekunde in Magdeburg. Das ist schneller als alles, was ihr kennt. Und kickt doch einfach mal nach, weil Wissen ist besser als nur hintenrum drüber reden. www.mdcc.de/1700. Da geht ihr einfach vorbei und da findet ihr dann Vorteils-News, die ihr auch abonnieren könnt. Und da hoffe ich, dass ihr dankbar seid für diesen Hinweis. Und lieben Dank dann auch an Guido Nienhaus und die MDCC für so lange gute Zusammenarbeit auch hier im Magde-Podcast. So, jetzt müssen wir Konzerte und was alles so bei euch schon.
Erstmal
so
MDC-Hotspot natürlich in der Festung Mahl, ja, überall klar. Gratis WLAN.
Ja, klar. Ich habe gedacht, es wäre ein bisschen dick, wenn ich das jetzt auch noch erzähle.
Das wollte ich jetzt noch ergänzen.
Na, aber das ist ja wahrscheinlich für euch auch dankbar.
Wir sind da in besten Händen und arbeiten
hier. Seid ihr schon, habt ihr das, hast du diese 1700 Mbit pro Sekunde schon ausprobiert? Also merkt
Die haben wir noch nicht. Also das haben wir noch nicht. Da sind wir gerade dabei jetzt. Noch so ein extra Datenpaket vielleicht noch zu erschließen.
Aber kannst man kann in 3 Stunden Imagefilm in 50K, zack, 2 Sekunden ist ja durchgezimmert.
Ja, oder die VR-Geschichten, was da alles noch kommt. Also irgendwann brauchen wir wirklich
Streaming-Geschichten bei euch, auch Veranstaltungen, die da so passieren. Ja. Machen wir doch mal das Spektrum. Also Hochzeiten auf jeden Fall. Ich war ja schon auf mehreren Hochzeiten bei euch, sogar als DJ. Was war denn das? Der Wunsch von Braut und Bräutigam von Vicky Leandros, ich liebe das Leben zu Propane, direkt der Mix. Das werde ich nie vergessen, wird unwiederbringlich immer in meinem Herzen sein, Hochzeit bei euch in der Festung Mark. Dieser Schirm ist ja das geile Ding da in der Mitte.
Ja, der Magic Sky haben wir jetzt wieder aufgespannt, weil jetzt die Braumeister Deutschlands bei uns sind, 500 an der Zahl. Das wird spannend und da dreht sich natürlich alles um das blonde Getränk. Dann haben wir das, weil du gerade Hochzeits, also wir haben ja, meistens sind die Hochzeiten ja so Samstag oder Freitag. Und wir haben dann natürlich in aller Regel im Sommer eine Parallelveranstaltung, manchmal sogar 4 gleichzeitig. Und da gibt es die tollsten Sachen. Ich kann mich noch erinnern, ein Beispiel: Hochzeit im oberen Gewölbe und unten war 90er-Jahre-Party mit Snap. Und an dem Abend hat sich rausgestellt, dass die Braut absoluter Fan ist. Irgendwann war die
von
Braut
Snap?
Von Snap.
Ach Quatsch.
Und dann, ja, logisch. Und dann war die Braut weg und dann war die auf der Bühne bei Snap. Die haben die mit Braut gleich. Und das war eine schöne Sache. Dann hatten wir ein Hofkonzert mit Axel Prahl. Und dann saßen wir im Backstage und dann sagte der Axel, der ist auch so ein Lebemann, Mensch, was ist hier noch? Da oben ist doch was. Ich sag, ja, da ist noch eine Hochzeit. So, und dann sagte der zu seinem Manager, komm, gib mir mal eine CD. Christian, wir gehen da hoch. Dann sind wir da hoch und während er da reinsneakte, sprach der Brautvater seine Rede und sagte dann, wir können nachher nochmal runter, da ist der Axel Prahl und wir haben sogar Freikarten. Und dann sagte Axel Prahl, nee, der ist hier oben und will jetzt mal die CD loswerden und wäre schön, wenn dann nachher mal runterkommt. Also diese Parallelgeschichten sind meistens schön, aber wir hatten dann auch mal eine Lesung und ein Hardrock-Konzert parallel. Das ging dann gerade gut zwischen den, weil die dicken Festungsmauern das ermöglicht haben. Aber ja, total, das ist das Schöne. Wir machen so viel, dass man es gar nicht jetzt in eine Kategorie bringen kann, auch vom Zielpublikum für die Kinder. Je mehr Mütter und Väter wir in meinem Team haben, desto freundlicher, kinderfreundlicher werden die Veranstaltungen ganz automatisch.
Wie viele Mitarbeiterinnen hast du jetzt?
Naja, das ist so ein Team von 20 bis schwankt. Dann kommen die Azubis noch dazu, dann kommen die Minijobber, also wir haben, wenn alle da sind, schon so 40 Leute da zusammen. Das ist schon echt gewaltig.
Und ist natürlich ein bisschen größer auch als die Moritz-Bastei. Und die Möglichkeiten sind vielfältiger, weil wie viele unterschiedliche Veranstaltungsräume hast du denn eigentlich? Du hast den großen mit der 11 Meter hohe Raum.
Das hohe Gewölbe, dann haben wir das obere, das ist der Unterschied, ist, dass das obere, das sind 2 Treppenhäuser.
Also aber die kannst du theoretisch auch zusammenlegen.
Oben man kann sie, also das ist dann so Second Floor auf. Ich habe dann manchmal eine 80er-Jahre-Party und oben noch so ein Depeche Mode Floor. Dann haben wir unser Stübchen mit der Kulturwerkstatt. Dann gibt es das Kaminzimmer.
Ah, genau.
Das gibt es auf Backstage, da waren also schon alle drin. Helge Schneider, John Bass, Nena und wie sie alle heißen. Das sind dann die großen Konzerte mit den Agenturen. Mavi und so weiter, die kommen dann mit großen Konzerten. Jetzt war gerade Element of Crime da. Na, und dann haben wir ja noch den Luises Garten von meinen Azubis. Die haben dann diesen Luises Garten da entwickelt. So ein kleiner, der kleine Festungshof, sehr schön schattig im Sommer. Und jetzt neuerdings die große Wiese noch seit Corona, wo dann die Kulturpick stattfindet. Also wenn wir das alles bespielen, dann
ja, und den großen durch. Innenhof mit dem Magic Sky.
Natürlich mit Magic Sky und dann 2000 Leute zu den Konzerten.
Oh ja, da haben wir schon diverse Dinge erlebt. Ja. Völlig verrückt. So, und jetzt haben wir natürlich im Sommer eine mega Veranstaltungen, über die jeder was auch immer denken kann. Ich habe gar keine Lust, das zu bewerten. Die ganze Welt bewertet immer alles. Bisschen Bauchweh habe ich auch. Aber wie gesagt, ich will es nicht bewerten. Fußball-Weltmeisterschaft. So, Public Viewing wird es wieder geben. Hat sich ja seit 2006. Habt ihr da, wie weit warten ihr da 2006? War da schon was möglich bei euch?
Ja, auf jeden Fall. Warte mal, was war 2006?
2006 war das Sommermärchen. Das war so quasi der Erweckungsmoment. Ja. In Deutsch zu dem Zeitpunkt hatte ich meine Berliner Jahre und da habe ich den krassesten, schönsten Sommer in Deutschland erlebt, den ich je hatte. Irgendwie.
Also man muss einfach wissen, das ist einfach eine Gelegenheit, dass die Menschen zusammenkommen. Und ich kann mich erinnern, wir hatten jetzt vor 2 Jahren, war ja die EM und das war so unglaublich schön, weil wir dann die Situation hatten, dass zum Beispiel die Chinesen und die Inder, die hatten plötzlich die Deutschlandfahnen auf die Wange und Trikots an. Und wir haben dann die ersten Spiele gezeigt und plötzlich rief mich Diman an, das ist hier unser Chef Inder aus Magdeburg, mit dem wir viel zusammen machen, die indischen Nächte und so weiter.
Chef Inder ist eine schöne Begrifflichkeit, mal sehen, ob ihm das gefällt. Das
wird ihm vielleicht nicht so gefallen, aber er ist ein Netzwerker und den kannst du anrufen und dann vermittelt er das alles und dann ruckzuck steht da eine indische Nacht im Programm. Und er rief mich an und sagte, Christian, ihr macht doch Public Viewing, wir würden jetzt mal unser Spiel zeigen, wir sind im Halbfinale. Ich sage, Moment, das ist doch EM, nee, Moment, Indien? Ja, Cricket, Cricket, stimmt, ihr spielt ja in den Staaten Cricket. Und da haben die, das war ein Politikum, gegen England.
Nee, das ist richtig krass,
im Halbfinale. Oh, und dann haben wir gedacht, machen wir. Dann hatte ich da den Schirm, da waren bestimmt 500 Inder. Ich hatte 87,50 € Getränkeumsatz, war aber okay, weil die bringen
sich das alles. Kein Alkohol trinken.
Naja, nur Wasser und so. Gut, war schön, war spannend. Ich habe gesagt, Leute, wenn ihr das gewinnt, dann zeigen wir das Finale. Natürlich haben die gewonnen, das Finale gegen Südafrika. Diman, wann spielt ihr? Samstag. Wie? Nächsten Samstag? Geht nicht. Doch, nächsten Samstag, da spielt Deutschland. Wann spielt ihr? 16 Uhr? Okay. Deutschland spielt 18 Uhr? Passt. Können wir machen. Wir spielen 4 Stunden. Ich sage, bis zu 4 Stunden. Ich sage, schwierig. Ende war im Luises Garten. Public Viewing der Inder. Dann kamen die Deutschland-Fans, alle mit den Fahnen. Und was ist hier los? Spielen die schon? Ich sage, Leute, Cricket-Finale.
Spielen die schon? Ist geil.
Und dann habe ich gesagt, so, Diman, wann seid ihr fertig? Ihr müsst jetzt hochkommen. Zur Halbzeit waren die fertig und haben sich inzwischen umgezogen. Dann hatte ich so 3000 Leute unter dem Schirm oder 2, 2,5 vielleicht. Weiß nicht genau. Kann man ja nicht sehen, was freier Eintritt war. Jedenfalls riesig voll. Und dann kamen die Inder hoch. Und in der Halbzeitpause sage ich, wo sind unsere Inder? Wo sind die Inder? Und dann gingen 3000 Arme hoch. Alle waren Inder. Und dann haben wir den Weltmeistertitel der Inder gefeiert und dann gemeinsam die deutsche Mannschaft angefordert. Und ich bringe das deswegen so ausführlich, weil stell dir jetzt mal vor, wenn da 2000 Leute waren, dann sind da auch paar Prozent Blaue da gewesen. Und an dem Abend ist bei denen was verrückt. Die haben im Moment, ja, hier sind Deutschland fahren, aber das sind ja die Internationals mit den Deutschlandfahnen. Ich muss mein Bild über die Internationals verändern. Und das ist das, was ich machen möchte. Heimat und Vielfalt, genau wie das Statement jetzt der Kulturschaffenden jetzt zum Ausdruck bringt, das zu zeigen, wie vielfältig wir sind, dass wir aber eine Verwurzelung haben mit unserer Stadt, mit unserem Sport. Und dann liegen sich die Inder mit den Chinesen, den Deutschen, mit all den Nationen, die in Magdeburg studieren und hier auch arbeiten, in den Armen. Und das ist, was Kultur antreibt, was mich auch antreibt. Und das machen wir jetzt nächste Woche wieder mit dem interkulturellen Sommerfest, wo wir gleichzeitig auch ein Stück Heimatgeschichte an der Festungswand mappen mit Stefan Haberkorn, die Geschichte zeigen, die Wunden der Stadt, den Menschen, die hier auch aus anderen Ländern herkommen, unsere Geschichte erzählen und zuhören, ihre Geschichte. Und das wollen wir machen. Und das ist Heimat und Vielfalt in der Festung Mark.
Man kann nur hoffen, dass es nachhaltig auch ist. Ich finde den Satz, wie du gesagt hast, bei denen ist da was verrutscht, dass es dann auch verrutscht bleibt und die Offenheit bleibt. Das wäre schön, wenn das genauso stattgefunden hat. Ich würde es lieben und man müsste es dann auch mal wissenschaftlich vielleicht, auch wieder ein schönes Ding für die Uni, das mal wissenschaftlich zu erforschen, wie so ein kulturelles Zusammenerleben über zwei Sportarten, geht auch über Musik oder sowas, was das da bringt. Ich würde es feiern. Also ich würde es wirklich gut feiern. Heute ist übrigens der Erstausstrahlungstag, ist quasi einen Tag, bevor das interkulturelle Fest losgeht. Das bedeutet, heute ist Dienstag, wenn ihr das heute als Erstversion hört, als in der Erstausstrahlung und am Mittwoch, das quasi ist der 10. dann?
Genau, 10. Juni, 10. Juni geht so nachmittags los, wird den ganzen Abend gehen. Wir gehen dann noch in die hohen Gewölbe und feiern noch zusammen. Und es ist eben, ich wollte das nochmal an der Stelle sagen, das ist eben auch wirklich gar nicht so einfach. Man muss, um so ein Magic Moment zu haben, der erste Schritt ist, dass man den Internationals wirklich auch was anbietet. Also man sagt, nicht nur, ihr könnt hier zu uns kommen und hier einfach teilhaben, sondern zeigt eure Spiele, macht einen indischen Abend, kommt einfach her und erobert die Festung für eure Kultur und lasst uns in den Austausch treten. Das ist der erste Schritt. Und dann kommt dieses Miteinander und dann kann vielleicht bei dem einen oder anderen wirklich was verrücken. Und es gab einen so einen Moment, das hat mich sehr bewegt. Wir erinnern uns alle noch natürlich an den schrecklichen Anschlag. Wir hatten an dem Tag bei uns volles Programm, mehrere Weihnachtsfeiern, der Weihnachtsmarkt war geöffnet, die Schlittschuhbahn und plötzlich fuhr alles runter, wir haben, Moment, es war Schlimmes passiert. Und an dem Abend passierte etwas, da wurde diese Festung wieder echt Festung, weil die Internationals
sich bei euch getroffen
haben. Die haben sich bei uns getroffen, die haben Schutz gesucht, weil die in den Straßenbahnen gejagt wurden. Die waren plötzlich alle kollektiv schuld für das, was da passiert ist. Und die haben gesagt, wir gehen jetzt in die Festung und haben dort Zuflucht. Und das hat mich bewegt in vielerlei Hinsicht natürlich, weil ich dann gemerkt habe, oh, wir können für die Menschen da sein und wir brauchen sie. Die haben die Menschen versorgt in den Krankenhäusern. Und das ist, glaube ich, was wir als Kulturleute machen müssen. Wir müssen den analoge Begegnungsräume schaffen und dieses Miteinander echt organisieren gegen die ganzen digitalen Trends, gegen die Bubbles, die es so gibt. Und das versuche ich. Und das ist das, was mich heute nach 25 Jahren eigentlich noch mehr umtreibt als damals. Und dass das so möglich wird, auch mit Sport. Ja, gerade das sind Dinge, die die Menschen verbinden und das müssen wir einfach tun.
Mhm. Ja, und offen sein und miteinander reden. Ich erinnere mich auch an einen Moment, da waren wir, glaube ich, beide auf einem Kulturfrühstück und da warst du, wirktest du zumindest hilflos, will ich nicht sagen, aber du hast gesagt, ich würde gerne in eine Diskussion gehen, weil ich möchte eine Veranstaltung mit Lisa Eckert machen und kriege ja aus der Kulturbubble ständig Pöbeleien und was weiß ich nicht alles. Und da habe ich auch nicht verstanden, warum dann sofort zwei Fronten oben war unter Kulturschaffenden. Und das war komisch. Ich mochte deinen Mut da, das dann halt auch wirklich so zu formulieren, weil ich nahm es zumindest als wertfrei erstmal wahr. Das war ein kribbeliger Moment. Und wie ist denn das ausgegangen? Die hat doch nicht gespielt, oder nicht? Jetzt spielt sie in der GTEC Arena.
Ja, naja, es gibt immer wieder so Momente, wo man dann irgendwie das Gefühl hat, da werden Menschen, nur weil sie eine andere Meinung haben, irgendwie doch ausgegrenzt.
Geht und ja nicht um Meinung, es ist einfach eine Art von Humor oder eine Art und Weise, Pointen zu setzen und auf eine intellektuelle und bewusst offene Weise, schwierig. Muss halt einfach. Krass ist es halt, wenn jemand sich verletzt fühlt, in den Dialog zu gehen und zu fragen, warum und weshalb oder so weiter. Aber eine sofortige Ausgrenzung und was auch immer ist. Also bis zu einem bestimmten Punkt, möchte ich an dieser Stelle auch noch sagen, gibt natürlich Grenzen auch.
Ist klar, es gibt Grenzen, aber man sollte grundsätzlich erstmal füreinander sich interessieren und den anderen in seiner anderen Meinung, wenn sie natürlich, muss natürlich alles im Rahmen des, auf dem Grundgesetz sein, also es gibt einfach No-Gos, die Würde des Menschen ist unantastbar, wer dagegen irgendwas bringt, braucht man auch nicht zuhören, finde ich, also da muss man auch sagen, nee, dafür bieten wir auch keinen Raum, aber es gibt viele Dinge, die, wo Menschen Sorgen haben, zum Beispiel, nehmen wir mal so ein Beispiel Klima, da gibt es dann Leute, die haben da Sorgen vor, was da alles kommt und dann gibt es unterschiedliche Meinungen, was man jetzt dagegen tut, ob man sich eher auf diesen Klimawandel einstellt oder ob man jetzt das schaffen kann, den zu verhindern. Ich finde, da muss man sich zuhören und das können kulturelle Räume leisten. Da gibt es dieses schöne Wort verstehen, das wird immer so, das heißt nämlich im wörtlichen Sinn, dass man mal den anderen versteht, indem man seinen Standpunkt einnimmt, also den eigenen Standpunkt für einen Moment verlässt. Das heißt eigentlich verstehen. Und wenn das gegenseitig passiert, dann kann unglaublich Spannendes geschehen. Und das ist das, was wir machen müssen, glaube ich, wofür Kulturräume da sein sollen. Dass man erstmal offen ist und den anderen nicht gleich ausgrenzt und sagt, ich verstehe nicht, was du, ich habe diese Meinung, die kann ich auch googeln, da finde ich immer einen Beleg für. Und du liegst da völlig falsch. Wir sollten gemeinsam nach der Wahrheit suchen und dem anderen zuhören. Und dann kann dabei was Spannendes rauskommen. Und das ist eigentlich meine Devise schon immer gewesen.
Es gibt keine komplette Wahrheit. Nee, das ist erstmal eine schöne, eine schöne Annahme, von wo aus man sich aufeinander zu oder von mir aus auch voneinander wegbewegen kann, wenn man sich dann dafür entscheidet. Ich hoffe, würde mich jetzt interessieren, wie die Menschen uns beide hier gerade wahrgenommen haben. Ob jetzt schon bei manchen irgendwie ein Triggerpunkt erreicht war und die jetzt auf dich oder mich pöbeln oder warum auch immer. Oder ob sie es wirklich bemerkt haben, dass hier keiner von uns beiden gerade, zu welchem Punkt du auch immer gerade gesprochen hast, wirklich eine Meinung oder eine Haltung geäußert haben, sondern wir haben gerade über den Prozess von Menschen gesprochen, die unterschiedlicher Meinung sind und miteinander im Gespräch sein sollten. Keiner von uns beiden hat hier gerade in diesem Podcast irgendeine Meinung, Haltung propagiert oder einen Zeigefinger gehoben, sondern lediglich dafür sensibilisiert und ermutigt, miteinander einen Erkenntnisprozess zu bestreiten. Weil nur so kommst du irgendwann irgendwie weiter. Weil der Magde-Podcast mit Christian Gibo und Stefan Michel ist jetzt nicht dazu da, den Klimawandel von vorne bis hinten durchzudeklinieren und vielleicht sogar, wenn ich könnte, würde ich die Lösung jetzt sofort hier auf den Tisch ballern. Aber ich fühle mich nicht intellektuell berufen und auch haltungsmäßig weiß ich nicht, ob ich da jetzt der Richtige bin oder du.
Nee, absolut. Das ist ja so, ich finde, mich stört oft so diese Selbstsicherheit, diese Selbstgerechtigkeit. Ich weiß, wie das ist, ich habe die Wahrheit. Das geht nicht, ja. Sondern aber einfach mal Fragen stellen, dem anderen zuhören und dann merken, wie viel spannender das Suchen nach Wahrheit ist, im Gegensatz dazu, dass irgendjemand sagt, ich weiß es, weil dann bin ich immer schon gleich skeptisch.
Wohlwissend, dass das komische Möglichkeiten aufweist, dass man falsch abbiegt, auch irgendwie in komischen Gefilden landet irgendwie. Aber da muss man halt aufpassen und kann auch gegenseitig auf sich aufpassen. So, also ihr werdet Public Viewing auf jeden Fall machen dieses Jahr wieder.
Ja,
richtig groß ist es wieder mit freiem Eintritt.
Genau, freier Eintritt. Wir bauen draußen wieder eine große Leinwand auf. Zumindest jetzt erstmal die drei Gruppenspiele. Dann gucken wir, wie es weitergeht, ob wir vielleicht nach innen in den Innenhof ziehen. Spannend wird es jetzt am 14. Da haben wir gleichzeitig noch das Final Four in Köln. Das heißt, wir werden natürlich gucken, was die Magdeburger machen. Und wir werden das natürlich auch in irgendeiner Form dort bringen. Und dann müssen wir vielleicht irgendwie abstimmen. Was machen wir jetzt? Weil Fußball ist gleichzeitig, also eine Stunde später hat Deutschland sein erstes Spiel.
Ach, fängt da schon die WM an?
Ja.
Während des Champions League Final Four? Ja. Nein, die Fußball-WM fängt für mich an, wenn das Champions League Final Four gewonnen ist.
Wir werden da abstimmen und ich werde das zeigen, was, wenn die Leute sagen,
wie abgefahren das wäre. Aber ich glaube, da wird leider Handball, obwohl in Magdeburg weiß nicht, und dann in dieser Saison kann man nicht so.
Also ich sag mal so, wenn die Mag, ich habe ja noch, bin das Zünglein an der Waage. Also wenn der Club da im Finale steht, dann wollen wir den Pott holen zusammen und dann werden wir mitfiebern als echte Magdeburger Kinder. Und dann muss der Fußball noch ein bisschen warten.
Auf jeden Fall.
Ne?
Warte mal, gegen wen ist das erste Deutschland-Fußballspiel?
Curaçao.
Ja. Muss man Prioritäten setzen. Da bitte ich euch auch, das soll jetzt hier keine, mein Atmen war keine Wertung. Außerdem bin ich, was den SCM angeht, vielleicht eher weniger objektiv und unter Umständen gelte ich als befangen. Witzig ist, dass wir am Tag der Aufzeichnung hier auch miteinander sitzen. Gestern Abend waren wir ja auch in der Halle und haben zusammen, die Spieler verabschiedet. Große emotionale Momente und insofern freut mich das, dass du das auch nochmal live mitgenommen hast.
Es war großartig.
Was dich vielleicht dann am 14. auch in der Entscheidung ein bisschen beeinflusst.
Die ist quasi gefallen, aber wir haben die Möglichkeit sogar beides zu machen. Wir finden einen guten Weg, dass alle sich dann im besten Fall glücklich in den Armen liegen. Und dass eine schöne Zeit einfach im Sommer wird, da freuen wir uns drauf. Wir wollen die Menschen einfach zusammenbringen. Das ist der Grund, warum ich das mache. Jetzt könnte auch jeder zu Hause das gucken. Aber das sind Momente, wo verschiedenste Menschen zusammenkommen und irgendwie merken, es gibt diese Gemeinschaftsmomente sind einfach wichtig. Und die braucht diese Stadt, glaube ich, auch in diesen schwierigen Zeiten, in diesem schwierigen Jahr. Und da freue ich mich drauf.
Sind die Perspektiven für die Festung im Moment? Was gibt es denn an neuen Projekten? Gibt es Anbauten oder sonst irgendwas mal abzüglich der ganzen Kooperationen, über die wir schon gesprochen haben?
Ich habe ja schon ein bisschen was anklingen lassen. Also nächstes Jahr großes Zirkuszelt,
Wo
wir das Festival der Zirkuskünste machen und wir werden natürlich das Zelt auch für Kleinkunstkonzerte nutzen, haben dann mal diesen neuen Raum, weil bei uns ist immer das Problem, 200 Leute reinbestuhlt und dann Schluss, dann steht eine Säule im Weg und das Zelt könnte uns dann die Möglichkeit geben, ein bisschen mehr zu machen.
Das bleibt feststehen?
Das wird dann, fliegender Bau 3 Monate. Max, ich bin jetzt baurechtlich ja mit allen Wassern gewaschen. 3 Monate dürfen wir stellen, also vom September bis Ende Oktober oder in den November rein. Und da werden wir dann intensiv das Zelt nutzen für Zirkusprojekte, Zirkuspädagogik, aber auch vielleicht mal eine große Firmenfeier. Da gibt es so die einen oder anderen Jubiläen im nächsten Jahr. Und dann wollen wir dort eben auch Kleinkunstkultur einfach machen in dem Zelt mit dieser Erfahrung des Kulturpicknicks unter diesem großen Schirm. Das machen wir, denn wie gesagt, International Food mit dem Mexican Imbiss gibt jetzt auch eine Kooperation mit einem indischen Imbiss an. Wir wollen also diese Wiese dort so anbieten, dass da eben auch mal die Schülerinnen und Schüler mal kommen, vielleicht auch mal die Studierenden, wenn in der Mensa die Schlange zu lang ist oder so. Das wollen wir machen. Und dann haben wir ein spannendes Projekt tatsächlich. Das ist ganz, es gibt noch eine Sache, die mich total umtreibt. Ich denke, das wird dir ähnlich gehen, dieses ganze KI-Thema. Das macht mich ziemlich mischugge, sage ich mal, wenn ich mir vorstelle, dass gerade 30% Uploads bei Spotify KI generiert sind. Da hörst du dir Songs an und denkst, wow, das ist ja Gänsehaut und dann ist das irgendwie alles na, fake kann man nicht sagen, aber eben KI generiert, selbst die Videos sind nicht echt, also keine echten Menschen. Und da wollen wir wollen da eine Antwort drauf finden, und die ist ziemlich spannend, nämlich, das machen wir mit der Investitionsbank zusammen, so ein Cross-Innovation-Projekt, digitale Medienkunst, also Mappings und solche Dinge, das, was auch Stefan Haberkorn hier in Magdeburg viel macht, in Zusammenspiel mit darstellender Kunst. Also stell dir vor, du hast eine Schauspielerin oder eine Zirkuskünstlerin auf der Bühne, und die interagiert nicht mit einem echten Bühnenbild, sondern mit virtuellen Projektionen. Also die kann eine Feuershow machen und hat kein Feuer in der Hand, sondern ein virtuelles Feuer. Das ist so mal verkürzt. Das, was wir da vorhaben, klingt ziemlich abgefahren, ist es auch. Ergebnisoffen, wir gehen das jetzt an und wollen jetzt 2 Jahre lang das machen. Und da wird das Zirkuszelt ein Raum sein, wo das erlebbar wird, aber natürlich auch andere Räume in unserem Objekt und vielleicht auch außerhalb. Ja.
Und du hast das KI-Thema aufgemacht, weil ja, die virtuellen Feueranimationen, was auch immer, quasi dann KI generiert sind und da quasi eine Idee aus einem menschlichen Gehirn unter Zuhilfenahme von KI zu einem Mix verschmelzen.
Ein Teil der Antwort, richtig. Schön, dass du nochmal nachfragst, weil das ist noch nicht deutlich geworden. Mir geht es also, ich habe die Sorge, dass die KI irgendwann den Menschen ablöst, um das mal ganz auf den Punkt zu bringen. Was bleibt von Menschen?
Sorge.
Können wir mal, das müssen wir mal ausdiskutieren, weil das ist wirklich.
Vorletzte Folge, kann ich dir nur sagen. Hör, wenn wir zurück.
Pass auf. Ich glaube schon, wir können jetzt das so machen wie damals in den 90er Jahren: Jobkiller PC. Wir verbannen mal die PCs aus unseren Büros. Das Ergebnis ist, es gibt jetzt kein Büro mehr ohne PC, nur dass die Dinger nicht mehr in Deutschland hergestellt werden. Ich glaube, wir müssen wie ein Kind mit großen offenen Augen dieser KI-Welt begegnen, auf der einen Seite, aber auch uns der Gefahren bewusst sein, was mit der KI kommt. Und ich glaube, das ist mit der KI arbeiten als Werkzeug, aber die Menschen, die echten Künstler sozusagen in ihre Wirkung setzen. Mit KI und nicht die KI, dass die KI irgendwann den Menschen ablöst. Also in den elektronischen DJ-Bereich sehe ich sowas schon, und wir möchten dagegen arbeiten, indem wir da aber nicht die KI verbannen, sondern uns neugierig darauf einstellen und versuchen sozusagen das Heft des Handelns noch in der Hand zu behalten. Das ist ein bisschen verkürzt der Umgang mit dem Thema, weil ich finde es total spannend. Vielleicht mal so eine kleine Anekdote, wenn die Zeit noch, weil es so cool ist. Meine Eltern, jetzt komme ich nochmal auf meine Heimat, ja, in Biederitz, die haben da so einen wunderschönen Garten, und in dem Garten sitzen 2 Enten. Und ich dachte, das ist ein Gummienten, aber es sind echte Enten, die sind total zutraulich, ein Pärchen. Und dann sagte ich, Mensch, was sind für Enten? Ja, die gehören jetzt, die wohnen hier, okay. Und dann waren die ganz zutraulich und lieb und nett und alles schön. Und irgendwann war nur noch ich mit den Enten da in dem Garten, und plötzlich hatten die Spaß miteinander, also richtig. Also der Erpel heißt er, glaube ich, der war dann auf der so drauf, und dann haben die da ordentlich Spaß miteinander gehabt. Ich habe das gefilmt und habe meiner Mutter gesagt, guck mal, was mit deinen lieben Enten ist. Und dann sagt die zu mir, du mit deiner KI.
Ja.
Und das war so ein Moment, wo ich sage, oh, what, was passiert hier gerade? Weil ich natürlich auch mal so Spaß gemacht habe mit meinen Eltern. Zum 80. hat Marcel Reich-Ranitzky, den habe ich zum Leben erweckt, der hat eine Laudatio auf meinen Vater gehalten, die haben sich alle Schrott gelacht. Ich habe gesagt, Leute, so, das ist aber nicht nur lustig, sondern das ist auch ziemlich ernst. Wenn ich in der Lage bin, mit meinem Handy so ein Marcel Reich-Ranitzky zum Leben erwecken und der hält eine Laudatio in seinem typischen Slang, puh, das ist schon, ja, plötzlich kommt eine WhatsApp-Nachricht, Mama, ich sitze irgendwo fest, überweis mal Geld, und das ist mein echt ich als Mensch mit Video, finde ich alles gefährlich, müssen wir uns mit beschäftigen, aber eben nicht mit Panik, sondern mit Neugierde, aber schon ein bisschen kritisch, das ist so, und was mich umtreibt.
Mit immer der Frage im Hinterkopf, wer sind die wenigen Menschen, die am meisten gerade davon profitieren, ja, und was, ja, haben die vor, was steuern sie, was, ja, stellen sie her, welche Ziele stecken da dahinter, weil am Ende gibt es eine Überschrift über all dem. Es gibt ein einziges Wort als Antwort auf alles, aber das sage ich hier nicht, weil das wäre nämlich schon wieder die Beeinflussung des Erkenntnisprozesses, und da habe ich auch keine Lust, es mir mit Guido zu verscherzen. So, Christian Schibor, das war eine schöne Folge. Es gibt hier noch eine schöne Platte, Vinyl, weil du sagst KI, wir sagen Vinyl. das ist eine lustige Idee gewesen von Guido Nienhaus, da ist die allererste Folge mit Christian Beck drauf.
Ah, Beckus.
Die Platte natürlich auch so, wie sie layoutet ist, auch schick, einfach mal repräsentative Zwecke kann sie auch erfüllen. Weiß gar nicht, ob du da, also Podcast auf Vinyl hören ist wirklich so ziemlich
das. Also ich kann das Ding auflegen und das knistert so wie früher.
Das ist so
wie
früher.
Ich habe noch einen Plattenspieler.
Ja, ja. Und das ist auch, und weil es die allererste Folge ist, also du weißt ja, wenn man was neu anfängt, gibt es ja immer noch Weiterentwicklungen und sowas. Die klingt auch noch richtig schön knisterig. Schön. Also das ist schon mittlerweile ein paar Jahre her, der erste Podcast mit Christian Beck. Das ist das Geschenk für dich. Ich kann allen nur empfehlen, Festung Mark vorbeigehen. Christian Jipur ist dann der Mensch, der da rumrennt und der Kopf, der, wenn alle da sind, 40 Leute ist. Danke für die Arbeit, danke für die Inspiration, die du da machst. Danke für die ganzen Weihnachtsdinge. Ich meine, da braucht man nicht drüber reden, weil jeder, der mal, das ist ja wie... Das funktioniert ja von alleine. Brauchst ja nur eine Kerze aufstellen, ja, zwei Stollen und dann hast du einen Weihnachtsmarkt und keiner denkt, dass irgendwas fehlt, weil es einfach so aussieht, wie es aussieht.
Das ist schön dort, genau.
Geht da mal vorbei, ein schöner Kulturort in Magdeburg. Danke dir, Christian. Wenn du noch, oder hast du noch ein Schlusswort? Du kriegst das Schlusswort.
Ja, es ist eigentlich viel gesagt. Lasst uns gemeinsam in dieser Stadt nach vorn schauen und die Dinge, die da kommen, in Angriff nehmen, dass wir hier eine vielfältige Stadt bleiben. Das treibt uns alle um und lasst uns Brücken bauen zueinander. Das ist, was mich wirklich antreibt. Und dafür lädt die Festung immer wieder ein.
Magde Podcast. Wattevöhl von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.